Macht ja auch ein Stück Sinn. Ich meine, wenn man den Schulanfänger-Gottesdienst hat, es beginnt etwas Neues für die Kinder. Sie kommen aus dem Kindergarten heraus, eine Phase geht zu Ende und eine neue beginnt. Aber ich habe so in meinem Herzen gemerkt, es geht gar nicht nur um die Kinder, sondern jeder von uns hat immer mal wieder einen Neuanfang im Leben. Bei den Kindern ist es ganz interessant, die werden gar nicht gefragt, willst du überhaupt einen Neuanfang oder nicht? Ich hatte jetzt mit einer Freundin die lustige Geschichte, wo das Kind morgens meinte, niemand kann mich zwingen, in die Schule zu gehen. Und daraufhin meinte meine Freundin, naja, es steht im Gesetz. Und dann meinte das Kind, also in meinem Gesetz steht es nicht. Aber es steht tatsächlich im Gesetz, man muss in die Schule gehen, man hat gar keine Wahl. Man wird nicht gefragt, bist du bereit, willst du das, fühlst du dich so, dass du in die Schule gehen willst. Es ist einfach, tschack, es geht los, manchmal kann man es noch ein Jahr verschieben, aber spätestens dann muss man in Deutschland in die Schule gehen. Und für uns Erwachsene ist ein Neuanfang auch immer gar nicht so einfach. Wir tun uns eigentlich manchmal schwer mit so Veränderungen und mit Neuanfängen. Dabei sind die ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Lass die Glocken. Ja. Mein erster Punkt, der mir so wichtig geworden ist, den ich heute nochmal betonen möchte für uns alle, dass unser Leben eine Reise ist, auf der wir unterwegs sind. Manchmal sind wir so, neigen wir so dazu, ich glaube als Deutsche nochmal mehr wie vielleicht andere, wir wollen es uns gern einrichten. Wir haben ganz ja diesen Wunsch, so nach Sicherheit anzukommen. Ich weiß, wie mein Leben so ist. Ich mache es mir irgendwie schön und dann sollte es möglichst bitte so bleiben. Und ich will irgendwie wissen, so wird es ab sofort immer laufen. Aber die Sache ist die, dass unser Leben immer wieder von Umbrüchen und von Neuanfängen geprägt wird. Und du kannst, das finde ich so interessant bei Gott, du kannst nicht dein Leben nehmen und es neben ein anderes Leben legen und sagen, ich vergleiche das jetzt mal miteinander oder ich nehme mal ein Leben von jemand anderem als Schablone und passe das an mein Leben an, weil Gott hat für jeden von uns einen maßgeschneiderten Plan. Er hat einen einzigartigen Plan für dich und für mich. Und deshalb ist jeder Vergleich so tückisch, weil du immer das Gefühl haben wirst, ich komme irgendwie zu kurz oder bei mir ist irgendwie was falsch oder ich hänge vielleicht der Zeit hinterher oder ich bin vielleicht der Zeit voraus oder was es auch immer für Gefühle auslösen kann. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Für dich ganz persönlich. Und dass dein Leben nicht statisch ist, sondern in Bewegung. Und der Heilige Geist ist uns als Helfer gegeben worden, damit wir erkennen können, was Gott der Vater für uns geplant hat. Wir brauchen ihn, um zu erkennen, was dran ist und was auch nicht. Jesus ist der eine, der deine Wege ebnet und bereitet. Ich finde, das ist so stark. Ich sage mir das oft ganz, also ich sage mir das ganz sehr, ganz, Hilfe, mein Satzbau. Ich sage mir das häufig selbst so zu. Jesus, du bist der eine, der meine Wege ebnet und bereitet. Ich muss das nicht machen. Du musst deine Wege nicht ebnen. Und er ist auch der eine, der sagt, ich befähige dich für das, was vor dir liegt. Du musst dich auch nicht befähigen. All das liegt nicht in deinem Verantwortungsbereich. Und ich finde, da kann man richtig durchatmen. Wenn ich nicht die Person sein muss, die die Wege ebnet, die sich kümmern muss, wenn ich nicht die bin, die das hinkriegen muss, das ist schon echt eine riesige Last, die von uns abfällt. Aber was es von uns verlangt, und das ist nicht weniger schwer, ist dieses Vertrauen in Gott und dieses Folgen in dem, was er dir sagt. Es wird immer wieder Momente in deinem und in meinem Leben geben, wo wir Gottes Plan nicht verstehen. Auch das ist Teil unserer Reise. Gestern war in deinem Lebensplan vielleicht noch alles klar und heute in einem Moment kann es komplett anders sein. Und man merkt dann manchmal, wie man so am Schwimmen ist und wie man so den Halt unter den Füßen verloren hat. Immer wieder müssen wir erkennen, dass das, was wir wissen, das, was wir sehen können, ist nur Stückwerk. Und dass auch der Plan, der individuelle Plan, den Gott für dich und für mich hat, der ist eingebettet in einen viel größeren Plan, den wir gar nicht ergreifen können, den aber Gott hat mit dieser gesamten Welt. Und in unserer Lebensreise durchlaufen wir immer wieder auch verschiedene Phasen. Und ich merke, ich liebe ein Lied ganz besonders. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, Seasons Change, Your Love Remains. Und es ist so eine starke Wahrheit, dass sich Phasen in unserem Leben verändern, aber seine Liebe ist es, die bleibt. Du bist geliebt. Das ist das Fundament, auf dem du stehst. Und dazu habe ich diesen starken Vers aus Römer 8, 38 bis 39. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und mir ist heute dieser eine Absatz besonders wichtig, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Egal, ob dein Leben gerade rosa-rot aussieht oder grau, ob du dein Leben siehst mit ganz viel Scherben oder ob da ganz viel wunderbare Frucht ist. Du bist in deinem Heute zutiefst geliebt. Und das ist das Entscheidende, dass du weißt, du bist geliebt und nichts in deinem Heute und auch egal, was noch in deinem Leben kommen wird, es wird nichts geben, was dich von dieser Liebe trennen kann. Jesus hat sich dafür entschieden, dich zu lieben. Und du kannst dem nichts hinzufügen oder wegnehmen. Und das ist so stark, weil wir alle geboren wurden mit dieser Sehnsucht, geliebt zu werden. Und manche von euch, die haben das in ihrem Leben erlebt. Die hatten Eltern, die sie geliebt haben. Geschwister, Freunde, die sie geliebt haben. Wo man gemerkt hat, ja, ich bekomme Liebe, ich bekomme Anerkennung. Das ist wunderbar. Auch da, wo Menschen eben nicht vollkommen sind, weil die wahre Sehnsucht können Menschen nicht stillen, aber trotzdem ist in einem Kind schon dieses Bedürfnis da, ich will geliebt werden. Aber manchen von uns wurde das eben auch vorenthalten, wo du nicht die Liebe bekommen hast, die du gebraucht hättest. Die Nähe, die Fürsorge, die Anerkennung. Und was macht es mit uns? Was macht es mit uns, wenn wir nicht diese Liebe bekommen? Es führt zu einer inneren Leere. Und wir versuchen uns dann, dass wir uns diese Liebe verdienen. Und da kann man ganz unterschiedliche Strategien haben. Die kann in jedem Leben anders aussehen. Der eine neigt dazu, dass er immer anderen Menschen helfen möchte, um sich dadurch die Liebe zu verdienen. Jemand anderes passt sich immer an und ist immer nett, um ja nicht anzuecken. Oder du strengst dich an, du schuftest und arbeitest, du willst alleine schaffen, um dann irgendwann diese Anerkennung zu bekommen. Und all das sind so Lebensmuster, da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die eben nicht in dieser Liebe von Gott gründen, in dieser bedingungslosen Liebe. Und jetzt machen wir aber mal einen Schwenk und stell dir das mal vor, also nimm dich wirklich mal als Person und stell dir vor, wie wäre dein Leben, wenn du morgens aufstehst und du weißt, ich bin zutiefst geliebt. Also dieses, das ist nicht nur hier, sondern das ist hier. Stell dir das mal vor, du begegnest einen Tag, du hast vielleicht mehrere Termine, du hast Herausforderungen vor dir, Dinge, die nicht leicht sind, aber du stehst morgens auf, du setzt deine Füße auf den Boden und in dir ist es total klar, ich bin zutiefst geliebt. Was macht es für einen Unterschied in deinem Leben? Wie trittst du dann diese Reise an diesem Tag an? Ich stelle mir das so vor, die Anspannung geht weg. Ich werde innerlich ruhig. Ich weiß, ich kann Fehler machen und weiß, es ändert überhaupt nichts an der Liebe, die mein Vater für mich hat. Ich weiß, ich kann auch mal einen miesen Tag haben und es ändert nichts an seiner Liebe. Ich fühle mich gesehen und muss nicht irgendwie gegen die Person rechts und links von mir kämpfen. Ich habe einen Frieden in mir und kann mit Freude meiner Zukunft entgegenblicken. Ich weiß, dass ich einen Vater habe, der eine gute Zukunft für mich vorbereitet hat. Warum? Weil hinter dir jemand steht, der an dich glaubt, der dich anfeuert und der dir zuspricht, du bist nicht allein, ich bin mit dir. Vielleicht sagst du dir jetzt, Sarah, schau dir doch mal mein Leben an. Da ist so vieles kaputt. Meine Ehe ist im Eimer. Ich habe Menschen enttäuscht. Ich bekomme in meinem Leben nie so richtig irgendwas hin. Oder vielleicht sagst du, naja, mein Leben ist schon okay, eigentlich ist es richtig gut und trotzdem fühle ich mich innerlich leer und unzufrieden. Und manchmal habe ich eigentlich den Wunsch, nochmal von vorne in meinem Leben anzufangen. Und die Vorstellung ist ja eigentlich ganz schön, dass man manchmal so im Leben sagen kann, ich kann jetzt nochmal so ein weißes Blatt Papier nehmen und ich fange jetzt nochmal von vorne an. Ich würde gern die Geschichte nochmal neu schreiben. Und soll ich euch was sagen? In der Bibel ist genau das immer und immer wieder passiert. Jesus ist der Profi darin, deine Geschichte neu zu schreiben. Da lesen wir von Menschen, die einen kompletten Neuanfang gewagt haben. Wir lesen von einer Frau, die sich innerlich leer fühlt. Und sie stillt ihre Sehnsucht damit, dass sie mit ganz vielen verschiedenen Männern schläft. Heute würden wir zu so einer Frau Prostituierte sagen. Und Prostituierte waren in der damaligen Zeit der absolute Abschaum, das Allerletzte. Und deshalb war sie auch so, dass sie mittags zum Brunnen gegangen ist, weil sie so Angst hatte davor, andere Menschen zu treffen. Da war so eine große Scham in ihrem Leben. Und deshalb ging sie in der Hitze an den Brunnen, um Wasser zu holen. Und dort begegnet sie Jesus. Und Jesus schaut ihr in die Augen und ich stelle mir das einfach so vor, hey, wie geht's dir? Und es ist nicht dieses lapidare, na, wie geht's, so diese Höflichkeit, sondern diese echte Frage, wie geht es dir? Und diese Frau wird bei Jesus ehrlich und sie sagt, ja, ich habe eigentlich gar keinen Mann, ich habe zwar viele Männer, aber einen Mann habe ich eigentlich nicht. Und sie gibt diese Antwort nicht, weil das anständig ist, dass man auch ehrliche Antworten gibt und das macht man nun mal so, sondern diese Frau kann ehrlich sagen, wie es in ihrem Leben aussieht, weil Jesus sie mit einem Blick anschaut, wo sie weiß, hier darf ich ehrlich werden, hier habe ich Raum, hier werde ich wirklich gesehen als diejenige, die ich bin. Jesus offenbart sich dieser Prostituierten als der, der er ist. Da hat so eine tiefe Begegnung stattgefunden. Da war keine Maske, da war kein Darstellen, da war nichts Religiöses, nichts Schickes, nichts Vorzeigbares. Da war einfach eine wahre Begegnung. Und Jesus zeigt ihr, hey, ich bin der eine, der so lange angekündigt wurde. Ich bin der Messias. Und diese Frau wird so befreit von ihrem inneren Gefängnis, von ihrer Scham, dass sie als diejenige, die sich verstecken wollte, losrennt, in die Stadt geht und allen Menschen erzählt, ich habe den Messias gesehen, er ist hier. Und sie wurde zur ersten Evangelistin. In einem Moment hat sich ihr Leben komplett verändert. Und sie wurde komplett wiederhergestellt. Die Scham fiel von ihr ab und ihre Vergangenheit hatte keine Macht mehr über sie. Wir lesen von einem Simon in der Bibel, der ein Fischer war. Und er geht nachts auf den See und er fängt an zu fischen, aber er fängt keine Fische. Und er ist verzweifelt, weil er muss seine Familie ernähren und da stehen Rechnungen ins Haus. Und er fragt sich, wie soll ich das nur machen? Er ist verzweifelt. Und Jesus begegnet Simon und es passiert das Wunder, dass am Tag ganz viele Fische gefangen werden, was eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und Jesus sagt zu ihm, Simon, du sollst ab sofort Petrus heißen, du sollst nicht mehr Fische fangen, sondern Menschenfischer werden. Und von einem Tag auf den anderen verändert sich alles. Wir lesen von einem Saulus, der angesehen war. Das war ein ganz intelligenter Mann, der hatte viel Geld, der war angesehen bei den Juden, der hatte viel Eifer und der hatte seine Mission. Seine Mission war es, Christen zu töten, weil sie Gott einfach ins lästern, weil sie Sachen erzählen, die eigentlich nicht stimmen können in seinen Augen. Und er reitet los nach Damaskus und mit einem Mal kommt ein Licht, wo er kaum sehen kann, er fällt vom Pferd und Jesus spricht zu ihm und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und von einem Moment auf den anderen wird Saulus zu Paulus und er wird zu einem Mann, der viel Leid auf sich nimmt für Jesus, aber der eine Freude hat, die unglaublich ist, die unabhängig ist von allen Umständen. Jesus ist ein Profi in Neuanfängen. Er kann dein Leben komplett drehen. Er kann deine Geschichte komplett neu machen. Und ich möchte gern jetzt kurz mit euch mal da reingehen, was es bedeutet, wenn wir merken, dass Gott uns in Veränderungsprozesse führt. Weil wenn wir in Veränderung hineintreten, erleben wir drei Phasen. Die sind nicht voneinander schwarz-weiß getrennt, die gehen auch ineinander über. Aber ich finde es gut, ich will euch heute mal ein bisschen Orientierung geben, damit ihr mal schauen könnt, wo stehe ich vielleicht gerade in meinem Leben. Die drei Phasen sind zum einen das Ende einer Phase, ist ja irgendwie klar. Das zweite ist der Übergang und das dritte ist ein Neuanfang. Lasst uns mal beginnen mit dem Ende einer Phase. Wie kann das aussehen? Wir hatten heute das Beispiel mit den Schulanfängern. Das ist relativ eindeutig. Es geht einfach eine Zeit zu Ende und es beginnt was Neues. Man beendet das Studium oder die Ausbildung und dann geht man in den Beruf. Das sind so Dinge, oder man heiratet, dann geht man in eine neue Phase über. Da ist eher etwas, was im Außen passiert und das sorgt für Veränderungen in meinem Leben. Manchmal wird es von anderen Menschen entschieden. Da hat man oft mehr zu kämpfen, als wenn man sich selbst für eine Veränderung entschieden hat. Und trotzdem ist es so, ja, ich bin in einer Veränderungsphase, ist ziemlich eindeutig. Das Zweite, was ich euch jetzt sage, ist nicht so eindeutig. Weil ein Ende der Phase deutet ganz oft an, wenn man merkt, meine Unzufriedenheit im Leben nimmt immer mehr zu. Der Leidensdruck wird stärker. Du merkst innerlich, dass das, was du gerade erlebst, irgendwie nicht alles sein kann. In dir wächst eine Sehnsucht nach mehr. Du merkst vielleicht, die Gnade wird in meinem Leben irgendwie weniger oder in diesem einen Bereich, wo Veränderung ansteht. Und ganz viele Fragen bewegen sich in dir. Und die dritte Form ist, dass Gott eindeutig zu dir spricht und du einfach merkst, Gott hat gesprochen, vielleicht auch durch andere, aber es ist so ein Kairos-Moment. Kairos sagt man immer, wenn wirklich Gottes Reden so ins Jetzt ganz klar hineinbricht. Das war bei Saulus zum Beispiel so, wo es war eindeutig, Jesus redet und er sagt, das, was Neues ansteht. Das Wichtige ist zu verstehen, dass es nicht nur Kairos-Momente in unserem Leben gibt, wo es diese klare Stimme gibt, sondern der Geist wirkt auch manchmal anders in uns, wo wir tatsächlich merken, mein Leben ist irgendwie trocken. Ich fühle mich ausgelaugt. Da ist eine Leere da in meinem Leben. Und das sind ganz oft so Momente, wo Jesus uns wie zu sich zieht in eine Tiefe und wo er uns neu einlädt, an ihn Fragen zu stellen. An ihn zu fragen, bin ich eigentlich noch in dem, was du für mich hast? Lebe ich gerade genau in dem, was du für mich vorbereitet hast? Jesus, was willst du mir gerade sagen? Was hast du für mich vorbereitet? Was ist mein nächster Schritt? Dieses nicht, ich beantworte mir das und ich versuche mich zu kümmern, sondern in seine Gegenwart zu gehen, sich von ihm ziehen zu lassen, ehrlich zu werden vor ihm, wie es dir gerade geht, aber das nicht wegzudrücken und zu sagen, ach, ich muss einfach funktionieren, ich mache einfach weiter, sondern sich manchmal diesen unbequemen Dingen zu stellen. Und leider ist der Mensch oft so, dass der Leidensdruck immer mehr zunehmen muss, bevor man das macht. Man muss das nicht immer so machen. Man könnte auch manchmal schneller in dem hineingehen oder in Veränderungen hineingehen, die Gott hat, weil er das macht. Aber er ist da total geduldig. Aber er ist der eine, der eigentlich will, hey, ich will mit dir in Beziehung sein. Ich will mit dir reden. Und du darfst mir die Fragen stellen, die dein Herz bewegen. Wenn wir das erkennen, dass was zu Ende geht, dann kommen wir in eine Phase des Übergangs. Und die ist oft die herausforderndste in unserem Leben. Weil wir merken, das, was ich vielleicht gerade habe oder das, was war, das ist nicht mehr oder es soll es nicht mehr sein. Aber ich weiß auch noch nicht, was das Neue ist. Es ist eine Phase von Orientierungslosigkeit. Da kommen ganz sehr innere Ängste und Zweifel hoch. Da ist dieses Ding, ich schwimme, ich weiß nicht, wo es hingeht. Und der bekannteste Übergang war beim Volk Israel, als sie Ägypten verlassen haben und ins verheißene Land gezogen sind. Mein Mann sagt immer, ich bin da wirklich so, ich kann ganz schwer Lücken aushalten. Ich bin jemand, ich würde ja sofort am nächsten Tag im verheißenen Land stehen und sagen, ja, gestern war ich noch in Ägypten und heute hier stehe ich in meinem verheißenen Land. Das Problem ist, dass Gott ein Interesse hat in dieser Übergangsphase, die ist ihm wichtig. Weil die Wüste war wichtig, um frei zu werden von Ägypten. Weil du nicht das Neue halten kannst, weil du das auch nicht einnehmen kannst, wenn du nicht mit den Dingen gehandelt hast, die in deinem alten Ägypten noch sind, die dich einengen, die dich limitieren, falsche Gedanken, Dinge, wie du lebst, wo einfach die Wüste braucht es in unserem Leben, damit wir umgestaltet werden und damit wir hineinwachsen in das Vertrauen Gott gegenüber. Es ist wirklich so eine Identitätskrise in dieser Zeit, die wichtig ist. Wer bin ich, wenn ich zum Beispiel diesen einen Job nicht mehr ausübe? Wer bin ich, wenn die Menschen mich dort vielleicht nicht mehr kennen? Wer bin ich, wenn ich nichts vorzuweisen habe? Die Wüste ist die Vorbereitungszeit auf das Neue. Und in dieser Zeit merkst du auch ganz stark, das, was Gott für mein Leben geplant hat, ich kann das überhaupt nicht machen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe nicht die Kraft. Und du merkst, es ist so eine Einladung zu kapitulieren und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Du bist der eine allein, der das in meinem Leben wirken kann. Und das ist halt so kostbar, wenn wir zu solchen Lebensphasen Ja sagen. So ganz bewusst, ich sage Ja zur Orientierungslosigkeit. Ich sage Ja dazu, mir meine Ängste und Zweifel anzuschauen. Ich stelle mich diesen Dingen in meinem Leben. Der Übergang ist eine Achterbahn der Gefühle. Und ich sage es dir heute auch, dass wenn du jemand bist, der gerade in so einer Phase bist, das ist normal. Du musst dir da nicht denken, oh, was ist denn mit mir falsch? Ich habe kein Vertrauen. Nee, es ist total normal, dass wir in Übergangsphasen, dass es hoch und runter geht. An dem einen Tag sagst du, yes, war genau richtig, das, den Weg, den ich gerade gehe. Im nächsten Moment zweifelst du. Es ist wirklich, es ist ein Hin- und Herschütteln und Rütteln. Aber es ist gut, was da geschüttelt und gerüttelt wird. In Zeiten des Übergangs, ich habe es gerade gesagt, ist die Einladung, in Gottvertrauen zu wachsen. Und das Ergebnis davon ist mehr Selbstvertrauen. Wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm vertraust, auch was er zu dir sagt, dann wirst du von innen heraus gestärkt. Und plötzlich gehst du Dinge, Schritte, die du dir hättest niemals vorstellen können, wo du noch vor gesagt hättest, letztes Jahr, ich wäre diesen Schritt nie gegangen. Aber weil ich Ja gesagt habe, auch zu dieser Übergangsphase, kann ich jetzt diesen Schritt wagen. Und was beim Übergang auch wichtig ist, es ist auch eine Trauerphase, die wichtig ist. Wir müssen auch lernen zu trauern, wenn Dinge zu Ende gehen. Und mit Jesus gemeinsam durch unsere Emotionen zu gehen. Man hat es so wirklich festgestellt, gerade das Thema Wut. Wut ist eigentlich eine sekundäre Emotion. Wut ist, wenn du merkst, du hast sehr mit Wut zu kämpfen, dann liegt es daran, dass ein Schmerz unten drunter liegt, der nicht mit Jesus bearbeitet wurde. Wut legt sich da einfach oben drüber. Und Jesus will aber mit dir an die Wurzeln ran, an den Schmerz ran und den mit dir gemeinsam da durchgehen. Es ist wirklich dieses Bild auch von Psalm 23, dieses, du gehst mit ihm durchs dunkle Tal, du zeltest dort aber nicht, du baust dort kein Haus, du machst es dort nicht nett, sondern du gehst mit Jesus gemeinsam da durch und du kommst auf der anderen Seite wieder raus. Es ist nur ein Durchgehen. Es ist kein Stehenbleiben. Du wirst dort nicht bleiben. Aber du kannst es nicht umgehen. Du musst durchgehen, um in das hineinzukommen, was Gott hat. Und dann kommt das Thema Neuanfang. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Davon bin ich überzeugt. Und jeder Neuanfang ist eine Chance in deinem Leben, das anders zu leben wie bisher. Und das Schöne ist bei Gott, er sagt, jeder Tag ist ein Neuanfang. Meine Gnade ist jeden Tag neu. Die Bibel ist voll mit dem Zuruf, fürchte dich nicht. Weil wisst ihr, was jeden Neuanfang killen will? Die Furcht. Die Furcht will jeden Neuanfang killen. Und deshalb ist die Bibel voll von dem, dass sie sagt, fürchte dich nicht. Jeder Neuanfang macht uns Angst und auch das ist normal. Deshalb lesen wir das immer wieder. Josua 1, Vers 9, so ein starker Vers. Ich sage dir, sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist wieder, wohin du auch gehst. Das ist genau dieses Bild. Wir sind im Gehen. Wir sind auf einer Reise. Und Gott sagt zu uns, sei mutig und stark, hab keine Angst vor dem, was kommt. Geh weiter, ich bin mit dir. Wir sollen mutig vorangehen. Wir sollen mutige Gestalter sein in unserem Leben. Du darfst die Dinge heute anders machen wie in deinem Gestern. Das, was in einer anderen, in einer alten Phase in deinem Leben funktioniert hat, das muss heute nicht mehr funktionieren. Und ich möchte gern heute nochmal diese Lüge durchbrechen, für all diejenigen, die das Gefühl haben, mein Leben ist so vorgezeichnet und ich habe keine andere Wahl. Ich will dir heute sagen, du hast immer eine freie Wahl. Wenn du unzufrieden bist, du kannst etwas ändern. Du musst nicht da stehen bleiben, wo du heute stehst. Gott wird dir die Kraft dafür geben. Wir sind nicht Opfer unseres Lebens, sondern wir sind Gestalter. Wir sind schöpferisch tätig. Gott hat uns in einen Garten hineingestellt und in diesen Garten hat er Potenzial hineingelegt, dass wir bebauen, dass wir gestalten. Das ist der Mensch, wir sollen herrschen. Und herrschen hat was mit Tun zu tun, mit Gestalten. Du und ich, wir sollen diese Welt gestalten und Gott ist es, der das wirken wird. Die Frau am Brunnen, die hätte zurückgehen können und zu Jesus sagen können, Jesus, bei mir ist eh alles verloren. Ich kann in meinem Leben nichts mehr ändern. Sie hätte als die Prostituierte in die Stadt zurückkehren können und in dem bleiben können, was sie kannte. Petrus hätte zu Jesus sagen können, du, ich habe eine Familie, ich habe Verantwortung. Du sagst jetzt zu mir, ich soll Menschen fischen. Wie soll es überhaupt gehen? Menschenfischer habe ich noch nie gehört, gibt es überhaupt nicht. Ich bleibe lieber bei dem, was ich gemacht habe. Mein Vater und mein Opa und mein Uropa, die haben das auch schon gemacht. Viele von euch sind aktuell genau in dem, wo sie sein sollen und das feiere ich. Ihr dürft euch total entspannen, aber trotzdem auch mit einem offenen Ohr da sein, wenn bei euch eine Veränderung ansteht. Aber es gibt manche unter uns, wo Gott so sagt, es empfinde ich so, hey, komm mal raus aus deiner Sicherheitsbubble. Hey, ich habe da eigentlich noch so viel mehr für dich, was ich mit dir gemeinsam entdecken will. Du bist als Tochter und als Sohn, wie wir es heute gesungen haben, du bist nicht dafür gemacht, ein Leben in Unzufriedenheit zu führen. Das ist nicht das Erbe, was du hast, sondern Gott hat uns ein Leben in Fülle versprochen. Und wir müssen das mal auflösen. Fülle heißt nicht Reichtum, viel Geld, viel Besitz, keine Schwierigkeiten. Das ist nicht mit Fülle gemeint. Fülle meint, dass ich erfüllt bin in ihm. Und in dem, wo ich unterwegs bin, in dem, was ich tue, dieses Wissen, ja, ich bin am richtigen Platz, ja, ich laufe in dem, was Gott für mich hat. Und ich sehe Gutes, was da hervorkommt. Die größte Unzufriedenheit entsteht da, wo wir an Dingen festhalten, die Gott gehören. Wenn ich meine Kinder nicht loslassen kann, dann werde ich irgendwann so eine unzufriedene Mutter, die immer nörgelt, hast dich ja schon wieder nicht gemeldet, wenn die dann mal erwachsen sind. Wenn ich meine Firma nicht loslassen kann, dann werde ich zu einem unzufriedenen Chef, der immer frustrierter wird und immer verbissener arbeitet. Wenn ich meine Vorstellungen vom Leben nicht loslassen kann, dann werde ich unzufrieden mit meinem Leben und werde immer neidisch auf das der anderen schauen, ohne das empfangen zu können, was Gott für mich hat. Mein Herzenspunkt ist heute, ich will dir zusprechen, du musst nicht in dem bleiben, wo du heute bist. Du darfst Jesus fragen, was hast du für mich? Und ich hatte so das Empfinden, dass Gott manchen von uns heute so ein weißes Blatt Papier vorlegt und dass er anfängt, so mit seiner Farbe Pläne und Gedanken aufzuschreiben, die er über dein Leben hat. Weil Gott hat eine Zukunft für dich, auf die du dich freuen darfst. Er ist ein Vater, der Freude für seine Kinder bereithält. Und er sagt zu dir, ich werde da sein und ich werde dir helfen. Die Lobpreiser können gern nach vorn kommen. Und ich möchte gern einfach jetzt nochmal in eine Gebetszeit reingehen. wo wir auf das reagieren können. Wenn ihr merkt, ja, mich spricht hier was an, dann ist es immer gut, darauf zu reagieren und es nicht einfach runterfallen zu lassen, weil, wie gesagt, ich habe den Eindruck, Gott ist hier und er will reden und er will Dinge niederschreiben und er will Neuausrichtung geben für dein Leben. Jesus, ich will dir von Herzen Danke sagen, dass du dieser wunderbare Vater bist. Unser Freund, der uns vorausgeht. Und Heiliger Geist, ich bin dir so dankbar, dass du es bist, der in uns wohnt und der sagt, hey, ich helfe dir, ich lehre dich, ich befähige dich, ich statte dich aus mit allem, was du brauchst. Ich danke dir, dass du uns zusprichst, dass wir keine Angst haben müssen. Und ich will euch gern einfach mal einladen, wenn ihr das wollt, ihr könnt euch schon einfach nicht spüren, dass wenn ihr merkt, dass ihr davon betroffen seid, dass Angst euch zurückhält, dann möchte ich euch einladen, aufzustehen und wirklich mal diese Angst so abzuschütteln. Wo wir der Stimme der Angst mehr glauben als dem, was der Vater zu uns sagt. Wo wir Angst haben, dass Gott sich vielleicht um andere kümmert, aber nicht um uns selbst. Wo wir Angst haben, dass für uns ein Neubeginn nicht möglich ist, weil das, was war, zu groß und zu schwer ist. Und es beginnt damit, sich einzugestehen, da ist eine Unzufriedenheit in meinem Leben. Wo wir sagen, ich übernehme Verantwortung für das, wo ich gerade stehe und wo wir bekennen, Herr, ich bin unzufrieden in diesem Lebensbereich. Ich weiß, dass du da eigentlich was anderes für mich hast. Und ich will nicht länger das irgendwie davor wegrennen und das selbst machen, sondern ich komme zu dir und ich schütte dir mein Herz aus und ich frage dich neu, was hast du für mein Leben? Und wir schauen wirklich auch der Angst ins Gesicht und wir sagen, Angst, hau ab aus unserem Leben. Angst, verschwinde aus unserem Leben. Angst, du sollst nicht länger die Macht haben, uns klein zu halten, uns zurückzuhalten, uns runterzuziehen. Sondern wir sind Söhne und Töchter, die wirklich gerufen sind zu gehen, die gerufen sind zu gestalten, zu beeinflussen, die Raum haben sollen. Die Potenzial in sich tragen, was der Herr wirklich hervorbringen möchte, sichtbar machen möchte, was er noch bevor es dich gab, was er schon geplant hat, was er in dich hineingelegt hat. Und Herr, wir wollen das aussprechen wirklich über unser Leben, dass wir Nein sagen zu aller Angst vor der Zukunft. Und dass ich setze wirklich eine neue Freude frei, wenn wir an die Zukunft denken. Und dass wir auch als Gemeinschaft miteinander in Freude auf das zuschauen, zublicken, was der Herr vorbereitet hat. Dass wir in Freude miteinander ausziehen, in das hinein, was der Herr für uns hat. Weil Gott, du bist ein Vater, der hat für diese ganze Welt einen guten Plan. Du bist König, du sitzt auf dem Thron, du regierst. Und das, was du tust, das ist so gut. Du bist vollkommen, du bist gerecht, du bist ein Friedensstifter, ein Wegbereiter. Streckt euch echt aus, wenn ihr merkt, dass Sachen an euch haften, die eigentlich nicht zu euch gehören. Das, und ich sage wirklich, soll jetzt alles abgewaschen werden, wenn wir jetzt auch nochmal in der Anbetung sind. Und wenn du Gebet willst, hey, komm gern zu mir nach vorn, komm zum Lev, geh zu jemandem hin, dem ihr vertraut. Wir sind echt auch da, um in Miteinander, einander wirklich zu dienen. Ich sage dir das nochmal, du musst nicht in dem bleiben. Der Herr hat Gutes für dich vorbereitet. Amen.